Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue und ganz besondere Folge Anpfiff 15:30. Besser hätten wir es nicht timen können. Es ist die 150. Folge von Anpfiff 15:30 und zum kleinen Jubiläum beschenkt uns die Nationalmannschaft mit dem Einzug ins Final Four der Nations League. Ich denke, Fabi und Sören, ihr habt euch auch ein bisschen darüber gefreut, auch wenn an diesem Wochenende keine Bundesliga war. Grüß euch Jungs.
Hallo zusammen, also ich habe auf jeden Fall beide Spiele gesehen. Also wir können ausführlich über die Duelle sprechen.
Das freut mich zu hören.
Ja, dann auch von meiner Seite aus. Hallo, diesmal wieder aus dem wunderschönen Ruhrgebiet in Oberhausen. Und ja, ich habe größtenteils beide Spiele auch gesehen.
Und du hättest ja wärst ja noch fast live mit dabei gewesen.
Ich habe tatsächlich oder hatte die Möglichkeit, ins Stadion zu gehen, habe aber in dem Fall einem Familienmitglied oder einer Verwandten letztendlich das große Erlebnis Signal Iduna Park, Nationalmannschaft, ausverkauftes Haus, übergeben und dementsprechend gerne auf das Stadionerlebnis verzichtet.
Ich denke, die Bekannte ist da auf jeden Fall nach gestern auf ihre Kosten gekommen. Gab es schon Rückmeldung?
Ja, tatsächlich, es war von der Atmosphäre her, alle, die letztendlich aus meiner Familie im Stadion waren, waren zum ersten Mal im Signal Iduna Park. Also da schon mal ein bisschen was Besonderes, waren auch ziemlich angetan vom Rahmenprogramm. Gestern war nämlich auch noch ein Fanfest und das Stadion hat, glaube ich, sogar 2,5 Stunden vor Spielbeginn eröffnet. Und in Summe war es ein rundum gelungenes Erlebnis. Das einzige Problem, was sie hatten, war die lange Rückfahrt mit knapp 600 Kilometer. Und deswegen gab es im Laufe des Sonntags, zumindest beim Frühstück, war mal Thema die Anstoßzeit. Hm. Sonntagabend 20:45 ist natürlich nicht gerade familienfreundlich,
nee, um es mal so auszudrücken. Das stimmt wohl. Gut, wie wollen wir anfangen, Sören? Wollen wir ganz kurz noch aufs vermeintliche Hinspiel kurz schauen? Mit dem Vorsprung ist die deutsche Nationalmannschaft ja dann ins Rückspiel gegangen.
Ja, das können wir auf jeden Fall gerne machen. Ich glaube, dass wir, also wenn wir beide Spiele nehmen, sicherlich nur zwei Halbzeiten gesehen haben, wo die deutsche Mannschaft richtig überzeugend gespielt hat. Das war eben, finde ich, die zweite Halbzeit im Hinspiel gegen Italien, angeführt ja von einem überragenden Leon Goretzka, finde ich, der ja dem Spiel, glaube ich, auch einen absoluten Stempel aufgedrückt hat. Dementsprechend, glaube ich, war der ja Auswärtssieg auf jeden Fall verdient. Da haben die Italiener gerade auch, glaube ich, in der Defensive einige Probleme gehabt. Das übertragen dann, finde ich, auch ins Rückspiel. Ich glaube, den Ausfall von Calafiori kann diese Mannschaft noch nicht kompensieren. Das hat man, glaube ich, gerade in der ersten Halbzeit im Rückspiel deutlich gesehen. Aber alles in allem, glaube ich, waren zwei, getrennt voneinander betrachtet, zwei sehr gute Halbzeiten der deutschen Mannschaft.
In Italien im Hinspiel, erster Sieg nach 39 Jahren mal wieder in Italien. Fabi, da überraschte Julian Nagelsmann ja schon sowohl bei der Nominierung als auch bei der Aufstellung auf der einen oder anderen Position. Für dich überraschend, ich denke da so Richtung Gen Mainz zum Beispiel.
Du meinst die Nominierungen oder die tatsächliche Aufstellung?
Sowohl als auch,
Also ich glaube, er bleibt sich so ein Stück weit seinem Versprechen treu, indem er versucht, größtmöglich nach Leistung zu nominieren. Ich glaube, da kann man ihm relativ wenig vorwerfen, bis auf die Torhüterposition meines Erachtens. Dass er dann immer wieder mal dem einen oder anderen eine Chance gibt, wie jetzt in dem Fall Amiri und auch Jordi Burkhardt, finde ich eigentlich absolut okay. Man merkt dann natürlich nur, also zumindest jetzt bei dem Spiel in Mailand, dass ein Johnny Burkhardt, glaube ich, dann auch in der einen oder anderen Situation sich erstmal noch entsprechend seiner Rolle dann einfinden muss. Und ich glaube, er hat dann, finde ich, ziemlich gut auch reagiert in der Art und Weise, wie er dann in der Halbzeit gewechselt hat und auch umgestellt hat, was dann offensichtlich auch Früchte getragen hat. Also von daher, ja, überraschend nicht wirklich.
Nicht wirklich, okay. Also du hast es angesprochen, bleibt seiner Linie da treu, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich denke, das würde auch dann bis zur WM dann komplett weiterhin durchziehen, sieht man ja auch das am Beispiel von Leon Goretzka. Ne? Man hat sich wohl ausgesprochen und ja, startet wieder bei null oder mehr oder weniger. Und ja, die Leistung gibt dann Leon Goretzka, glaube ich, auch recht. Hat er seine gute Form der letzten Wochen bei den Bayern jetzt auch, glaube ich, bei beiden Spielen mit der Nationalmannschaft auch ja, seinen Stempel mit aufgedrückt und ist in der Form, glaube ich, auch aus der Startelf vielleicht nicht wegzudenken sollen.
Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, der ist in einer aufsteigenden Form, ist bei Bayern ein wichtiger Spieler. Und ich glaube, es hat auf jeden Fall, glaube ich, war es auch wichtig, dass Julian Nagelsmann vor dem Spiel auch gesagt hat, dass sich beide ausgesprochen haben. Ich glaube, das ist das, was zählt. Beide sind starke Charaktere. Ja, Leon Goretzka zahlt im Moment mit Leistung auf jeden Fall zurück.
Ich finde aber, darf ich vielleicht da auch noch was dazu sagen, weil ich weiß nicht, ob hat jemand von euch gestern sich den Doppelpass angeguckt oder angehört?
Noch nicht.
Es ging ja auch viel um Leon Goretzka. Man schiebt ja auch immer jetzt gerade so ein bisschen den schwarzen Peter den Bayern zu. Was ich aber halt auch bei ihm dazu sagen muss, es war jetzt auch nicht so, dass er bis vor ein paar Monaten all die, wie sagt man da, die Sterne vom Himmel gespielt hat, sondern auch leistungstechnisch weder bei den Bayern noch in der Nationalmannschaft. Gut, da war dann irgendwann auch sowohl von Hansi Flick als auch Julian Nagelsmann auch nicht mehr nominiert worden. Vielleicht hat er das auch in dem Sinne einfach mal gebraucht, dass er ein Stück weit ja auch den Druck verspürt, durch Leistung sich auch wieder ins Rampenlicht zu spielen. Und jetzt im Moment macht er gerade ein paar gute Spiele. Und er hat natürlich aufgrund seiner Art, die er die letzten Monate einfach verfolgt hat, sich einfach auf den Fußball zu konzentrieren, sich selbst einen Gefallen getan und wurde jetzt eben auch belohnt mit zwei Startelf-Einsätzen und hat das durchaus auch sehr, sehr gut gemacht. Aber ich finde, man sollte einfach die Diskussion jetzt einfach mal ein bisschen runterkochen rund um Leon Goretzka, weil am Ende des Tages ja, geht es nach Leistung und die stimmt im Moment und deswegen hat er sowohl bei den Bayern als auch in der Nationalelf alle Trümpfe auf seiner Seite.
Ja, definitiv. Leon Goretzka muss einfach zu 100% fit sein, erreichen auch dann keine 90%, wie vielleicht bei dem einen oder anderen, der sich dann durch so ein Spiel dann einfach durchschleppt oder durchspielt. Ne? Und er braucht, glaube ich, auch die Spielpraxis immer mal wieder so für eine halbe Stunde. Da ist Goretzka definitiv kein Spieler für. Wir haben vermeintlich ja bis auf den Ausfall von Flo Wirtz und Marc-André ter Stegen mit der vermeintlich besten Aufstellung eigentlich schon gespielt. Julian Nagelsmann hat es gesagt, gut, dass wir nicht 4-0 gewonnen haben, sondern am Ende ist es nur 3-3 ausgegangen. Hat dann in der zweiten Halbzeit ja gerade jetzt auch gezeigt, dass dann noch an der einen oder anderen Stellschraube gedreht werden muss und angepasst werden muss. Wird jetzt schon wieder zu euphorisch die deutsche Nationalmannschaft in den Himmel gelobt oder wie seht ihr das?
Also ich glaube, dass man natürlich gegen eine Mannschaft gespielt hat, die im Moment dann vielleicht auch auf Augenhöhe, klar, wenn man die beiden Ergebnisse nimmt, vielleicht ein Tick besser ist im Moment als eine italienische Mannschaft. Aber so richtig kann ich es auch noch nicht einschätzen, wo wir jetzt stehen. Ich glaube, das werden dann vielleicht dann die Spiele zeigen in dem Final Four gegen Portugal dann natürlich auch erst das Halbfinale. Und dann sind Mannschaften wie Spanien und Frankreich uns sicherlich noch einige Schritte voraus. Aber es muss alles zusammenpassen, glaube ich. Dass dann kann man jeden Gegner schlagen. Dann braucht man sich, glaube ich, auch vor keinem Gegner verstecken. Aber sicherlich, und das hat die zweite Halbzeit dann auch gezeigt, sind wir jetzt auch nicht die beste Fußballnation, die auf jeden Fall Chancen hat, Weltmeister zu werden.
Fabi, gehst du da mit oder siehst du da schon ein bisschen positiver der Sache entgegen?
Also positiv auf jeden Fall, dass wieder eine gewisse Euphorie entfacht wurde rund um die Nationalmannschaft, weil einfach auch die Ergebnisse stimmen. Dazu gehört eben auch, dass man mal eine große Fußballnation schlägt, wie jetzt Italien letzte Woche. Ich glaube aber tatsächlich, dass man schon auch noch ein kleines Stück weit entfernt ist von der einen oder anderen Nation, wie die Spanier, die Franzosen, die für mich einfach nochmal den Tick reiferen Eindruck machen. Die nächste Bewertungsprobe wird offensichtlich ja das Final Four sein. Aber dass ich uns jetzt zum Favoritenkreis bei der WM zählen würde, das ist, glaube ich, totaler Quatsch. Ich glaube, wir tun gut daran, jetzt einfach auch im Laufe der nächsten Monate einfach auch eine Mannschaft zu finden, die dann irgendwo auch einen gewissen gesunden Kern bilden kann. Stellt sich ja immer mehr heraus, dass die ein oder andere Position dann von dem einen oder anderen tatsächlich fest übernommen wird. Aber ich glaube, da ist schon noch ein guter Weg zu gehen. Aber es sieht deutlich besser aus als noch vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren, wo es auch definitiv keinen Spaß mehr gemacht hat, Nationalmannschaft zu gucken. Also wenn er mich fragt.
Ja, gehe ich vollkommen mit auch. Vor allem, hast du vorhin angesprochen, ich denke, das Spiel gegen Portugal, da können wir uns alle jetzt schon mal drauf freuen in München. Die Portugiesen können wir ja jetzt mal auch vorausblicken, hatten sich ja dann nach Verlängerung jetzt im Rückspiel dann doch ziemlich souverän dann im Nachhinein dann noch gegen Dänemark mit 5-2 nach Verlängerung durchgesetzt. Da wird wahrscheinlich gerade offensiv auf unsere Verteidigung einiges dann zukommen. Ne?
Ich habe übrigens, gestern hat mich eine Frau gefragt, was die Nations League eigentlich ist und was man da gewinnen kann.
Und
ich weiß es nicht, also ich sag, ich glaube, durch den Gewinn der Nations League kann man sich direkt für ein großes Turnier qualifizieren, ist das richtig?
Das ist richtig, das ist okay. Richtig. Gut. Hast deiner Frau nichts Falsches mit auf den Weg gegeben? Ich hatte gedacht, die Frage wäre gewesen irgendwie, warum spielt Ronaldo immer noch mit 40 oder so?
Nee, was ich aber dazu sagen kann, ist, glaube ich, dass wir fürs Halbfinale den womöglich einfachsten Gegner bekommen haben im Vergleich zu Spanien, Frankreich. Glaube ich, spielt man im Halbfinale lieber gegen Portugal. Müsste auch in München stattfinden.
Findet in München statt, ja. Ja, ja, und das andere Halbfinale bestreiten dann die Franzosen gegen die Spanier, beide Mannschaften. Die Spanier im Hinspiel noch gegen die Holländer mit 1-1 getrennt, war es, glaube ich. Ne? Waren 1-1, meine ich, war es. Ne? 2-2 im Hinspiel. Haben sich dann durchgesetzt nach dreimaliger Führung, jeweils die Führung verspielt, am Ende Elfmeterschießen, da ist Donny Malen dann der tragische Held gewesen. Und die Franzosen haben sich auch, nachdem sie in Kroatien mit 2-0 verloren hatten, dann auch noch zu Hause durchgesetzt, erst in die Verlängerung geschafft, durch Olise und Dembélé, schön Freischuss gesetzt, Olise. Und am Ende, Fabi, war es Dayo Upamecano mit dem entscheidenden Elfmeter für die Franzosen.
Der geldgierige Piranha.
Da wird wahrscheinlich auch demnächst noch die Vertragsverlängerung ins Hause flattern. Und ich denke, da können wir uns auf ein paar schöne Spielchen freuen dann im Juni in München und in Stuttgart.
Ach, Stuttgart, okay.
Mhm, genau. Gut, dann können wir das Thema Nationalmannschaft, glaube ich, abhaken. Eine Position, die ihr vielleicht auf der Agenda habt, wo es unbedingt noch Nachholbedarf gibt. Ich denke da so an die Rechtsverteidigerposition. Da wird Joshua Kimmich wahrscheinlich gesetzt sein, was man so hört und liest, ne?
Ja, muss. Ich glaube, wenn man jetzt die Art und Weise nimmt, wie Kimmich Einfluss auch auf das Ergebnis hatte, waren allen 5 Treffern beteiligt, 4 Assists und dann eben den Elfmeter. Also jetzt, glaube ich, auf jeden Fall Eindruck hinterlassen auf dieser Position. Ich glaube auch, dass er die jetzt komplett angenommen hat, gerade auch, wenn ich seinen Torjubel gesehen habe nach dem Elfmeter. Also ich glaube schon, dass an ihm auf der Rechtsverteidigerposition in der Nationalmannschaft kein Weg dran vorbeigeht.
Kann mir vielleicht dann auch noch einer erklären, warum das so ein großes Problem wäre, wenn der bei Bayern einmal rechts hinten aufgestellt werden würde und das so ein großes Thema ist, auch für ihn selber, dass er einfach erkennt, dass er auf der Position wahrscheinlich zu den Top 5 weltweit gehören würde? Kann keiner, oder?
Nee. Okay. Da hat er wahrscheinlich den Anspruch an sich selber, ne? Dass er da sich eher im Mittelfeld sieht und jetzt schon so ein Standing hat, dass er darauf auch beruht, ne? Im Mittelfeld eingesetzt zu werden.
Ja.
Na gut. Aber ansonsten im Großen und Ganzen, Fabi, eigentlich so bis auf Havertz und Ter Stegen wird keiner, der sich so jetzt, der wirklich gefehlt hat. Oder fällt dir noch einer ein, dem war. Wird wahrscheinlich nur auf Überraschung hinauslaufen. Ne?
Nee, ich hätte jetzt tatsächlich vor den beiden Spielen hätte ich gesagt, dass vielleicht hier ein Mittelstürmer mit Füllkrug. Muss allerdings auch dazu sagen, dass mir Kleindienst wirklich richtig gut gefallen hat. Also auch nicht nur wegen den Toren, sondern auch der Präsenz, auch mal einen Ball halten, Zweikampf, Kopfballduell gewinnen. Finde ich, hat er mittlerweile sogar die Nase vorne.
Ja.
Von daher glaube ich nicht, dass uns jetzt in irgendeiner Hinsicht irgendwas fehlen würde.
Nee.
Ich glaube, besser geht's fast nicht.
Nee, denke ich auch. Bei dir nur Sören oder ansonsten machen wir jetzt mal weiter?
Ja. Gerne weitermachen, jawohl.
Gut, dann ein schneller Rückblick, ist ja jetzt schon ein bisschen her, 26. Spieltag. Pauli Hoffenheim. Pauli mit ganz wichtigen 3 Heimpunkten zu Hause. Nach zuletzt 6 Spielen ohne Sieg. Möchte jemand?
Ja, nein, absolut. Im Keller brennt auf jeden Fall noch Licht für St. Pauli, wenn man es so sagen will. 5 Punkte jetzt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ja, es ist, glaube ich, war ein verdienter Heimsieg für die TSG, die gegen eine TSG, die, glaube ich, in dem Spiel ja viel zu wenig getan hat, um auswärts zu punkten. Es ist ein Auf und Ab im Moment in Hoffenheim. Klar kann man sagen, es sind 6 Punkte zum Retten, beziehungsweise Abstand zum Relegationsplatz, aber das sollte ja nicht der Anspruch sein in Hoffenheim. Aber es läuft alles darauf hinaus, dass so auch in den nächsten Spielen es wenig Highlights von der TSG geben wird und dass man noch ein paar Punkte sammelt. Aber ich glaube, spielerisch ist das im Moment meilenweit davon entfernt, wo man sich selbst sieht.
Ja, ja. Gut, dann Samstagnachmittag. Das torreichste Spiel fand im Bremer Weserstadion statt. Allerdings gab es da keinen Grund zum Jubeln für die Bremer Fans, sondern für die mitgereisten Gladbacher Fans. Die feiern ihren 4. Auswärtssieg in Folge, unter anderem mit Garant dafür. Hattrick-Schütze Alasson Player plus Assist. Durch den Sieg bleiben die Gladbacher auf jeden Fall mit im Rennen um die Europapokalplätze. Und ja, die Bremer, die können so die Saison so langsam mehr oder weniger, Fabi, glaube ich, austrudeln lassen. Versinken so im Mittelmaß Niemandsland der Tabelle, ne? Wo keiner drüber spricht.
Ja, absolut. Also es war tatsächlich auch meines Erachtens das beste Spiel an dem Samstagnachmittag. Auch ein wahnwitziger Spielverlauf, glaube ich auch. Wo ich ehrlicherweise nach dem 2-0 durch Player nicht mehr damit gerechnet habe, dass Bremen sozusagen den Ausgleich erzielen kann. Dann nahm das Spiel wiederum eine Wendung zugunsten der Gladbacher. Eine ärgerliche gelb-rote Karte für Kleindienst ganz spät im Spiel. Und ja, so wie du aussagst, für die Bremer wird es ab einem bestimmten Zeitpunkt, glaube ich, um nichts mehr gehen. Und für die Gladbacher war das tatsächlich, das vergisst man auch ganz oft, ein absoluter Big Point, wenn es darum geht, Richtung internationale Plätze weiter zu schielen. Und von daher, glaube ich, glaube ich, bei den Bremern war der volle Fokus auch ein Stück weit auf das Abschiedsspiel von Diego, glaube ich, auch in der Woche danach. Also Friede, Freude, Eierkuchen, die Stimmung war da gut und mit dem Abstieg hast du nichts mehr zu tun. Nach vorne wirst du auch nichts großartig mehr ausrichten können. Und von daher war es eigentlich eher für die Gladbacher ein Feiertag.
Ja. Und du forderst es immer, Fabi. Man muss Siege bestätigen, vor allem dann auch gegen große Mannschaften. Dazu haben die Gladbacher jetzt, ich glaube, es ist Topspiel am Samstag, dann die Chance zu Hause ohne Tim Kleindienst, dann gegen RB Leipzig zu Hause. Haben sich die Leipziger in Gladbach ja auch immer schwer getan.
Ist aber um 3:30.
Also doch 3:30 Spiel?
Ja. Topspiel ist Frankfurt-Stuttgart.
Ah, auch nicht schlecht. Okay, perfekt. So, Sören, dann machen wir mit der Mannschaft weiter, die momentan einfach unbezwingbar ist in der Liga. Der FC Augsburg.
Ja, 10 Spiele ohne Niederlage. Das ist wirklich eine beeindruckende Bilanz, hätte ich auch nicht kommen sehen. Aber es hat sich, glaube ich, auch gegen Wolfsburg bestätigt, dass man im Moment gegen den FCR sehr schwer Tore schießen kann. Und ja, Wolfsburg irgendwie muss sich nach jedem Spieltag mittlerweile vorwerfen lassen, dass die Chance da gewesen wäre, wichtige Punkte zu sammeln, um ja einen internationalen Platz zu erreichen. Weil ich glaube, das geht jetzt schon einige Wochen so, dass man ja nicht punktet, wo man gegen Mannschaften, wo man eigentlich punkten könnte. Und normalerweise unter guten Voraussetzungen vielleicht sogar auf dem Europapokalplatz stehen müsste. Ja, und dann verlierst du 1-0 gegen Augsburg, das auch verdient, und musst dir wieder vorwerfen lassen, dass du eine gute Chance auf ja eine gute Endplatzierung außer Acht gegeben hast.
Ja, denke ich auch. Ja, beste Abwehr Europa steht weiterhin, 6:0 für die Augsburger. Einfach unglaublich, was da momentan abgeht in Augsburg. So, wie wollen wir weitermachen, Fabi?
Ja,
Mainz-Freiburg?
Ja. Ich glaube, haben sie sich beide danach die Hand gegeben bei dem Spiel. War ein okayes Spiel. Ich glaube, für beide Mannschaften geht es tatsächlich um unfassbar viel im Moment. Die fast schon historische Chance, dich für die Champions League zu qualifizieren. Ja, die Mainzer tatsächlich meines Erachtens im Moment wirklich vom Momentum her gesehen im klaren Vorteil. Haben sich das Leben selber ein bisschen schwer gemacht durch die rote Karte von Chor in der 44. Apropos, im Übrigen auch eine berechtigte rote Karte, wenn ihr mich fragt. Und trotzdem waren sie irgendwie nicht klein zu bekommen von den Freiburgern. Im Gegenteil, sogar noch in Führung gegangen. Und ich glaube, die letzten Minuten ist dann irgendwo so ein bisschen die Kraft ausgegangen. Und am Ende trotzdem ein Ergebnis, mit dem beide Mannschaften, glaube ich, sehr, sehr gut leben können. Und sich im Vorfeld, glaube ich, auch die Freiburger zumindest nicht wirklich mehr ausgerechnet haben und mit dem Punkt, glaube ich, sehr, sehr zufrieden nach Hause fahren.
Ich sag mal, in der Endabrechnung kann dieser eine Punkt vielleicht für beide sogar ja, mit für Europa entscheidend sein. Ne? Ich glaube, der SC muss sich am Ende nur vorwerfen, hatten genug Chancen eigentlich in Überzahl, dass sie da das Spiel nicht zugemacht haben. Ja, das 2-1 war natürlich mega unglücklich und du hast es schon angesprochen, damit 10 Mann unglücklich das 2-2 gekriegt. Ach, zweimal eine Führung verspielt, gut, das kannst du sagen mit 10 Leuten, aber ja, aber am Ende schiedlich friedlich und können wir, glaube ich, so zu den Büchern legen.
Ich glaube aber trotzdem, dass es im Moment wenige Mannschaften gibt, die gerne in Mainz und oder gegen Mainz spielen, weil es schon ziemlich gefestigt ist, was die Truppe da auf den Platz bringt. Also auch vor allem fußballtechnisch oder spielerisch gesehen, das kann sich schon auch sehen lassen.
Das einzige Manko, was man vielleicht bei Mainzer dann noch mit reinwerfen kann, die letzten 8 Spieltage, es ist wirklich eigentlich fast immer, bis auf maximal eine Ausnahme, meistens immer die gleiche Startelf. Ne? Also Bo Henriksen hat da seine vermeintliche Top-11 gefunden, aber da darf dann auch nicht so viel schief gehen. Ne?
Ist aber auch gar nicht so schlimm, weil du halt tatsächlich Woche für Woche, du hast keine Doppelbelastung, wie andere Mannschaften das haben. Und ich glaube in der Regel mit einem Kader mit 13, 14 qualitativ gleichwertigen Spieler kannst du das schon mal über einen gewissen Zeitraum durchhalten. Aber ja, klar, wenn jetzt muss natürlich Chor ersetzen, beispielsweise in der Abwehr. Aber wir haben es ja auch letztes Mal schon gesagt, jetzt kommen dann die Wochen, wo man wirklich in der Endabrechnung, du hast jetzt, glaube ich, am Wochenende spielst du in Dortmund. Du hast, glaube ich, noch Bayern und Leverkusen. Und da wird sich dann zeigen, wie gut du letztendlich wirklich bist und ob du es verdient hast, nächstes Jahr in der Champions League zu spielen.
Sollen wir direkt den Übergang, Sören, zu den Dortmundern machen und danach das Bayern-Spiel kurz mit reinnehmen?
Können wir gerne machen, ja. Ja, eine 2-0-Liga-Niederlage in Leipzig, die, ja, wenn man die Chance in der zweiten Halbzeit nimmt, vielleicht kann man sagen, ein bisschen unverdient war, aber ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit war Leipzig die bessere Mannschaft, gute Chancen rausgespielt, dann direkt nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit dann das 2-0 gemacht. Dann hat Leipzig, glaube ich, schon ein paar Gänge runtergeschalten, aber ja, dann war der BVB die bessere Mannschaft. Unglaublich viele Torchancen sich rausgespielt, ich glaube 26 Mal aufs Tor geschossen, Latte getroffen, und da wären auf jeden Fall 2 Tore möglich gewesen. Und im Endeffekt musst du dir vorwerfen lassen, glaube ich, dass du in die erste Halbzeit so ein bisschen verpennt hast. In der zweiten Halbzeit kann man BVB nicht viel vorwerfen, außer dass sie die Tore nicht gemacht haben.
Fabi, wie so oft in dieser Saison mal wieder nur eine Halbzeit gut gespielt, woran man sich dann wieder ein bisschen schön redet. Und am Ende hast du unter Niko Kovac jetzt 4 von 6 Spielen in der Bundesliga verloren. Ja, bringt dich alles nicht so wirklich weiter.
Ich wollte gerade sagen, am Ende des Tages ist es immer noch ein Ergebnissport und ja, eine tolle zweite Halbzeit, wo du kein Tor schießt, bringt dir halt am Ende des Tages einfach auch nichts. Und ich meine, ich habe ja auch viel dann hier Interviews oder auch die ganzen Experten, die dann dazu Stellung bezogen haben. Ja, du kannst ja aber davon nichts kaufen. Selbst jetzt, wo wir relativ spät aufzeichnen, mit unserer Folge fällt es mir schon fast schwer, mich daran zu erinnern, wie toll Dortmund in der zweiten Halbzeit gespielt hat. Mag sein. Am Ende hast du 2-0 verloren und wenn man sich die Tabelle anguckt, ja, ehrlicherweise würde ich fast jetzt so weit gehen, um zu wetten, dass es für die Champions League auf keinen Fall reichen wird. Das sind 10 Punkte. Und selbst auch auf die Europa League-Plätze sind es 7 Punkte. Und die musst du aber erstmal aufholen, weil es stehen vor dir in der Tabelle Mannschaften, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, Woche für Woche Punkte abzugeben. Nee. Und dann muss man auch noch berücksichtigen, dass der BVB im Moment sogar noch davon profitiert, dass es viele Mannschaften gab, die die letzten Wochen auch mehrere Big Points haben liegen lassen. Vor allem, wenn es ums internationale Geschäft geht. Weil, glaube ich, kaum eine Mannschaft dabei war, die mal über 3, 4 Spiele am Stück wirklich eine Serie hinlegen konnte. Und deswegen sage ich, kannst du dir davon nichts kaufen. Das muss man ganz ehrlich so sagen.
So, die nächsten Spiele für die Dortmunder zu Hause gegen Mainz, auswärts in Freiburg und dann kommen die B-Wochen, Barca, Bayern und nochmal Barca. Will der BVB noch international spielen, musst du die Spiele, also unentschieden bringe ich da definitiv nicht weiter.
Nee, ich glaube, die nächsten beiden Spiele musst du auf jeden Fall gewinnen, damit du auch wieder so ein bisschen das Gefühl hast, ranzukommen. Dann sollte der einstellige Tabellenplatz drin sein mit 6 Punkten nach den beiden Spielen. Und dann bist du auf jeden Fall in Schlagdistanz zu Platz 6, Platz 5. Klar ist das auch nicht der Anspruch, aber ich glaube schon, dass man die Saison zumindest mit Platz 5 retten würde.
Das stimmt. Gut, dann Fabi, sprich mal noch kurz über die Bayern, die ja das zweite Spiel in Folge in der Liga nicht gewinnen konnten.
Ja, war ein Scheißspiel tatsächlich. Also jetzt nicht nur wegen dem Ergebnis, sondern es war ein Spiel bei Union Berlin. Es war klar, wie die Unioner letztendlich versuchen, das Heimspiel über die Bühne zu bringen. Es war wirklich Bus geparkt. Dementsprechend muss man wirklich so sagen, war es recht langweilig, auch das Spiel zu gucken. Ich glaube, die Bayern phasenweise mit 80 und mehr Prozent Ballbesitz. Mir persönlich macht es dann keinen Spaß mehr zu gucken, kaum zu Abschlüssen gekommen. Irgendwann muss man dann sagen, haben sie das Schloss auch knacken können, gehst dann auch verdient in Führung, schöne Vorarbeit von Ulisse, der mal bis zur Grundlinie durchkam, zurücklegt und ja, und dann wurde es für ungefähr 5 bis 10 Minuten wurde es dann aus dem Nichts eigentlich relativ wild und ja, du schenkst den Unionern sozusagen dann den Ausgleich, wobei man ja ihm halt einfach auch keinen Vorwurf machen kann, glaube ich, Urbik, dass er so einen Ball mal fallen lässt. Ich glaube, das ist jedem Torhüter schon mal passiert. Hat dann noch das Pech, dass er ausgerechnet den Ball direkt vor die Füße von Hollerbach klatschen lässt. Am Ende ein 1-1, das haben sich die Bayern ganz anders vorgestellt und es tut doppelt weh, weil du halt die Woche zuvor gegen Bochum zu Hause nach einer 2-0-Führung verloren hast. Trotzdem würde ich es jetzt nicht als Beinbruch sehen. Mehr gibt es zu dem Spiel auch nicht zu sagen. Also
das Einzige, was vielleicht noch jetzt eine Rolle spielt, ist die erneute Verletzung von Manuel Neuer. Ich denke mal am Wochenende, wenn es gegen St. Pauli geht, Jonas Urbich wird auch weiterhin im Tor stehen, aber dann kommen halt die Spiele, wo er halt noch nicht so die Erfahrungen gemacht hat. Ne? Wenn es dann 70.000 Italiener da im Rücken hast, dann in Mailand oder so.
Ich glaube einfach tatsächlich, wie sagt man,
Feuertaufen.
Wächst man an seinen Aufgaben, glaube ich. Sowohl für ihn als auch für die Bayern, glaube ich, wirst du, sofern er auch alle Spiele bestreiten wird, also in Mailand, du hast dazwischen noch das Heimspiel gegen den BVB, das sind natürlich schon auch Chancen, dich selbst auszuzeichnen. Je nachdem, wie der Eindruck auch da verläuft, da kannst du dir entweder sicher sein, dass er sich irgendwann in die Richtung entwickelt, dass er die Nummer 1 werden kann, oder du weißt nach den paar Wochen, dass es nicht Urbig ist. Und ich finde, man sollte auch einfach mal diesen Jungen oder den Jungs einfach auch mal eine Möglichkeit geben und dann auch entsprechend unterstützen auch in der Art und Weise. Und vielleicht nach dem Fehler gegen Union ist es gar nicht so schlecht, wenn er jetzt nochmal 1, 2, 3 Spiele bekommt, wo er sich auszeichnen kann, oder?
Das stimmt wohl. Ja. Jetzt hat der Fabi einen guten Übergang hergeleitet. Jetzt sind wir wieder bei den Torhütern, Sören. Ein Torwart am Sonntag, verhinderte hinten raus zumindest einen Punkt dem VfL Bochum. Kauer Santos rettete der SGE den Sieg in Bochum.
Ja, das glaube ich, muss man wirklich so sagen. Der VfL ist an Kauer Santos verzweifelt, phasenweise zum Spiel. Ich glaube, in der ersten Halbzeit war der VfL gut drin. Dann Mitte der ersten Halbzeit durch einen Doppelschlag 2-0 in Rückstand geraten. Davon hat man sich aber eigentlich ganz gut erholt. In der zweiten Halbzeit war es auch ein ordentlicher Auftritt. Dann eine Viertelstunde vor Schluss auf 2-1 rangekommen. sich gute Chancen erspielt. Ich glaube, dass man gerade auch durch Boschinski war es, der nochmal eine Riesenchance hatte, das 2-2 zu machen. Das 3-1, klar, das war dann quasi mit Schlusspfiff. Aber es war, glaube ich, ein Auftritt, ja, den man auf jeden Fall auch so mitnehmen kann. Man hat gegen eine internationale Mannschaft gut performt, war ebenbürtig über 90 Minuten. Und das ist halt eben so, auf dem Niveau entscheidet die Qualitätsfrage. Und das ist so, der VfL hat gerade auf den Stürmerpositionen nicht die Qualität, dass man auch mal sagt, okay, wir gleichen so ein Spiel aus oder wir nutzen die Chancen, die da sind. Klar kann man dann natürlich den Torwart des Gegners hervorheben, aber es waren auch schon Chancen da, wenn du ja ein bisschen mehr Qualität eben auch hast im Sturm, dann machst du die Dinger rein. So keine Punkte. Jetzt geht's weiter. Die nächsten zwei Spiele werden natürlich immens mit Leverkusen Freitagabend und dann Stuttgart. Aber ich glaube, man hat schon gezeigt, dass man auch mittlerweile angekommen ist in der Bundesliga und gegen gute Mannschaften auch 90 Minuten lang dagegenhalten kann.
Kleiner Hoffnungsschimmer. Boadu ist ja auch im Aufbautraining, hat jetzt am Wochenende ja auch schon getroffen. Ne? Also ja. Von daher geht es da vielleicht auch bergauf. Fabi, noch eine interessante Personalie. Ein Name wird beim VfL auf der Sportgeschäftsführerposition gehandelt. Jörg Schmadtke wäre was für den VfL, ne?
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, Erfahrung, Netzwerk, das ist, glaube ich, das, was du brauchst, tatsächlich in der Rolle. Mir würden jetzt nicht viel mehr andere einfallen, die den Job und auch für den Verein vielleicht in der Situation, in der er sich befindet, besser geeignet werden.
Aber jetzt nur ganz kurz, haben die nicht früher schon zusammengearbeitet in Wolfsburg? Ja, ne? Hacking und Schmadtke in Wolfsburg.
Ja, in Aachen auch, ne?
In Aachen auch.
Ganz früher. Mhm.
Ja, guck mal, würde ja perfekt passen bei Klassenerhaltern vielleicht, ne?
Ja.
So, apropos Klassenerhalt. Heidenheim-Kiel, Fabi. 3-1 Heimsieg für die Heidenheimer.
Ja, ich glaube, da kann man es aber kurz machen. Im Grunde genommen ein Spiel auf Zweitliganiveau, finde ich. Das merkt man dann eben, dass qualitativ die Mannschaften gegeneinander spielen, ja, die man durchaus wahrscheinlich eher zu den Abstiegskandidaten meines Erachtens zählen darf, spricht auch die Tabelle wieder oder gibt die Tabelle auch wieder für die Heidenheimer ganz wichtig, mal wieder 3 Punkte einzufahren, auch für Selbstvertrauen. Ich glaube, nach den Wochen der Dürre sozusagen tut das mal wieder ganz gut. Trotzdem muss ich festhalten, ein paar Minuten von dem Spiel gesehen und war dann ziemlich sicher, dass es eben auch gegen alle anderen Mannschaften, die über dem Strich im Moment stehen, einfach auch nicht reichen wird. Und von daher kann ich zu dem Spiel eigentlich gar nicht mehr so viel mehr sagen.
Dann belassen wir es dabei und machen mit dem letzten Sonntagsspiel weiter, was noch richtig Feuer drin hatte, denn Leverkusen ist weg, Sören.
Ja, super Fußballspiel, glaube ich. Gerade wenn man die Torchancen und den Spielverlauf nimmt. VfB verdient 2-0 in Führung gegangen. Zweite Halbzeit, glaube ich, war auch alles drin. Leverkusen kommt ran, da macht der VfB wieder, erhöht auf einen 2-Tore-Abstand. Und dann die Endphase gehörte Leverkusen, wie ja so oft in der Vorsaison, dann mit dem ja vermeintlichen Spielglück auch auf der Seite und drehen dieses Spiel, gewinnen 4-3. Vielleicht sogar ein bisschen Hoffnung wieder im Meisterschaftskampf. Und beim VfB, das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen Spiegelbild der Saison. Du machst eigentlich oder zeigst eigentlich eine gute Leistung. Was aber unterm Strich fehlt, sind die Siege, die Punkte. Du stehst auf Platz 10 und ich würde mich im Moment sogar zu der Aussage hinreißen lassen, dass der VfB in der kommenden Saison in keinem internationalen Geschäft vertreten sein wird.
Darf ich da was zu sagen, Sören, zu der Aussage?
Ja.
Gehe ich voll mit. Allerdings gerade eben war es so, dass man den Dortmundern noch zugetraut hat, vielleicht auf die Europa League zu springen. Dann muss ich sagen, dann widerspricht sich das. Da musste ich mir nämlich selbst auch an der eigenen Nase packen, weil wenn ich momentan den VfB spielen sehe, glaube ich eher, dass es für den VfB reichen wird, als für den BVB.
Und ich untermauere das jetzt noch für dich, Fabi. Die haben jetzt das Topspiel in Frankfurt, Pokal in Leipzig kommende Woche und dann haben die Stuttgarter 6 Gegner, ich lese sie mal vor, Bochum, Bremen, Union, Heidenheim, Pauli und am letzten Spieltag Augsburg. Und wenn ich mir dann das Restprogramm der Dortmunder dagegen angucke, könnte der VfB auf jeden Fall am Ende vor den Dortmundern stehen.
Also ich muss zwei Sachen zu dem Spiel noch sagen. Zum einen ist es die Paarung, die ich mir fürs Pokalfinale wünsche. weil ich glaube, tatsächlich Leverkusen, Leipzig muss ich jetzt nicht unbedingt sehen, aus unterschiedlichen Gründen. Und ich glaube, das wäre tatsächlich zum Anschauen auch ziemlich attraktiv, weil die beiden Mannschaften, wenn sie gegeneinander spielen, die geben sich's richtig. Man muss aber auch feststellen, zum einen, klar, es war ein Sieg, der Moral oder für die Moral, für die Leverkusener, so ein Spiel dann noch zu drehen, auch nach einem 2-0, nach einem 3-1-Rückstand, phänomenal. Das tut gut nach den letzten Wochen, braucht man nicht drüber reden. Man muss aber auch dem VfB einen Vorwurf machen, wenn du in der 62. Minute 3-1 in Führung gehst, dann darfst du dir in einem Heimspiel nicht mehr, auch nicht gegen Leverkusen, die Butter so vom Brot nehmen lassen. Und dann kam noch dazu, dass meines Erachtens hier das 4-3, ich glaube, schlechter kannst du es gar nicht verteidigen. Das kommt dann auch noch dazu. Das darf dir einfach nicht passieren und dann stehst du wieder mit leeren Händen da und brauchst dich nicht wundern, dass du auf Platz 10 in der Tabelle stehst. Und dann sind auch bestimmte Sachen einfach auch nicht mehr so schön, wie sie dann vielleicht auch nach außen hin getragen werden. Weil da bin ich schon auch der Meinung, dass den Weg, den der VfB gegangen ist, auch dieses Jahr mit der Champions League, dass du schon auch die Entwicklung im Auge behalten musst und im Jahr darauf möglichst versuchen solltest, dich wieder fürs internationale Geschäft zu qualifizieren, weil ansonsten bist du nicht mehr so sexy im Sommer für den ein oder anderen Zugang und eher der Verein, der dann wieder Leistungsträger abgibt und schnell findest du dich dann wieder in dem Bereich der Tabelle. In dem du eigentlich nicht mehr sein willst als VfB,
Ja.
glaube ich.
Auf dieses Negativerlebnis vom Wochenende folgte aber jetzt unter der Woche eine für mich schon Überraschung bei den Stuttgartern. Auf der Jahreshauptversammlung wurde die vorzeitige Verlängerung von Sebastian Hoeneß bekannt gegeben. Bis 28 jetzt, ohne Ausstiegsklausel. Wird sich auf ein oder andere Verein wahrscheinlich ein bisschen geärgert haben. Ich denke da so Richtung eventuell Leverkusen oder auch Leipzig. Aber auf jeden Fall, Sören, finde ich, ist es ein Zeichen sowohl an die Konkurrenz, aber auch gerade an die Mannschaft, an die ein oder anderen Leistungsträger, die ja auch zum Teil schon verlängert haben oder noch sollen, ne?
Ja, ich glaube, es ist eine Überraschung und es kommt einem als Überraschung vor, weil du eigentlich von jeder Seite oder von jedem Medium, gerade auch, ich glaube, Sky war da auch sehr, sehr mit federführend, gerade durch dieses Transfer-Update, Florian Plettenberg, der Hoeneß überall hingeredet hat, so, aber das, was zählt, sind eben die Entscheidungsträger vor Ort. Und ich glaube schon, dass der VfB immer gute Karten hatte, weil Sebastian Hoeneß dort sicherlich auch noch nicht am Ende der Entwicklung ist, ja, eine spannende Mannschaft hat. Auch wenn er schon in Leipzig, nach Leipzig geredet wurde, ich glaube, die haben im Moment ganz andere Probleme. Und von daher freut es mich auch für den VfB, dass sie so einen Trainer halten konnten. Und ob er jetzt wirklich in Leipzig ein Kandidat war oder in Leverkusen, weil in Leverkusen sieht ja eher danach aus, dass Xabi Alonso auch bleiben wird, sei dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall eine super Nachricht, glaube ich, für alle VfB-Fans.
Kann ich euch mal eine Frage stellen? Also es gibt ja immer so, es gibt so Experten, die mag man gern, es gibt Experten, den hört man jetzt nicht so gerne zu. Ich glaube, das ist völlig menschlich. Aber dieser Plettenberg von Sky, ich finde, das ist mit Abstand der größte Schwätzer, den es unter den vermeintlichen Experten gibt. Vor allem, wenn es dann rund um die Transfer-Updates von Sky geht. Das wirklich in den seltensten Fällen liegt der wirklich auch richtig und angeblich weiß er über alles Bescheid. Also ich finde den wirklich untragbar. Geht es euch auch so?
Ich habe halt keinen Vergleich zu anderen Ländern. Ich denke da jetzt nur an die Italiener mit Fabrizio Romano, ne? Ich weiß gar nicht, ob der in der Öffentlichkeit auch so, ja, hervorsticht wie bei uns in Deutschland, Plettenberg. Wir haben
Ja,
halt
der
in dem
hat.
Sinne keinen, ne?
Ja, genau. Also Romano hat natürlich einen eigenen Podcast, ne, das macht er ja quasi selbst. Aber das ist schon, man muss das ja wirklich sagen. Also das ist mittlerweile ein richtiges Business, was Sky da macht. Ne. Das generiert natürlich auch unglaublich viel Geld für den Sender. Und das wird natürlich dementsprechend auch enorm groß aufgezogen. Und Fabi hat es, glaube ich, auch richtig gesagt. Wenn du viele Gerüchte streust oder einfach mal tippst, wo könnte der jetzt hingehen? Ich meine, wir könnten das auch machen. So, und wir könnten auch sagen, ja, wir haben gehört, wir haben von der und der Quelle gehört. Im Endeffekt brauchst du es ja nicht unbedingt nachweisen. Dann könnten wir auch viele Namen nennen. Und von daher glaube ich schon, dass
Aber
viel Mysterium darum gemacht wird und viele.
dann sitzt da jemand und sagt aus Spielerkreisen oder Vereinskreisen habe ich erfahren. Und du denkst dir nur, das ist komplett frei erfunden und einfach nur Nonsens, was da von dem kommt. Und deswegen auch, wenn der irgendwo sitzt, der war jetzt auch vor ein paar Wochen wieder beim Doppelpass und in der Art und Weise, wie er sich dann auch gibt. Also ich finde das wirklich, da gucke ich mir lieber tatsächlich Fabrizio Romano an, weil da weißt du, dass zumindest der Wahrheitsgehalt recht groß ist, wenn es über seine Kanäle publiziert wird. Naja,
anyway. Gut, Fabi, ein, zwei Spielchen pickst du dir raus, zweite Liga noch eventuell, dein HSV?
Mein HSV, ich glaube, ich würde sagen, HSV wirklich einen ganz, ganz großen Big Point auswärts 3-0 gewonnen, wirklich hervorzuheben. Genauso auch zwei andere Spiele noch und dann wäre ich eigentlich fertig. Und zwar einmal die Paderborner, die sich wieder mitten ins Aufstiegsrennen gespielt haben mit dem Sieg gegen Kaiserslautern. Und auch die Kölner, die ihre Murks-Siege Serie fortsetzen. Es ist nicht überzeugend, es ist nicht gut, aber am Ende des Tages reicht es sehr häufig für 3 Punkte. Und ansonsten, das Derby könnt ihr übernehmen, Sören die Hertha und dann, glaube ich, ist auch nicht arg viel mehr passiert, oder?
Ich nehme die Fortuna noch mit dem Einzelarbeitssieg mit rein. Zurück im Aufstiegsrennen, aber da gegen Regensburg, da reden wir nicht drüber, das war ein katastrophales Spiel. Also das hatte weder Zweitliganiveau noch irgendwas anderes, aber egal, auch 3 Punkte. Ja, Sören, komm.
Ja, habe ich jetzt gesagt, Hertha, ich glaube, wenn du 5-1 gegen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt gewinnst, dann ist das auf jeden Fall Befreiungsschlag, 6 Punkte jetzt dazwischen. Und klar, das Franken-Derby, glaube ich, elektrisiert gerade die Region dort unten sehr. War ein verdienter Sieg für die Klubberer.
Ja, zweiter Derby-Sieg in dieser Saison schon, ne? Nach dem 4-0. Ja, gut, dann sind wir für heute schon durch. Jetzt haben wir noch den Gewinner des Spieltages.
Da würde ich anfangen und Finn Dahmen nehmen. Wichtiger Erfolgsgarant, glaube ich, im Moment beim FCA im Tor. Und ja, mittlerweile ja scheinbar auch auf den Zettel einiger Premier League Clubs gelandet. Mhm.
Und bei dir, Fabi?
Ich nehme tatsächlich die Gladbacher, speziell Alasson Plea, mit dem Big Point im Kampf um die internationalen Plätze. Auswärtssieg 4-2 kann sich, glaube ich, sehen lassen, wenn es darum geht, sich dafür zu qualifizieren, der Gewinner des Spieltags zu sein.
Gut, dann nehme ich Cedric Zesiger, ausgeliehen vom VfL Wolfsburg an den FCA. Hat eine beeindruckende Serie, seitdem er da ist, die Spiele, die er gespielt hat, hat er alle Spiele, mittlerweile sind es 9 Stück, alle zu 0 bestritten. Auch Rekord. Letzter, der es geschafft hat, war bei Stuttgart Franjes. Damals noch zu Timo Hildebrand-Zeiten. Das wäre mein Gewinner des Spieltages. Gut, dann haben wir eine Woche vor uns ohne Fußball. Ich denke, da sind wir durch die DEL-Playoffs doch dann noch einigermaßen gut bedient. Und dann geht es am Freitag weiter mit dem VfL in Leverkusen, Sören, wo ich dir leider ein bisschen Hoffnung nehmen muss, glaube ich, dass es da Punkte gibt.
Ja gut, das sind Spiele, mit denen du oder bei denen du nur überraschen kannst. Da sind wir uns einig.
Gut, alles klar. Fabi, noch ein Abschlusswort von dir?
Bleibt gesund, folgt uns, wenn jemand mal wieder gerne mitmachen will. Wir sind immer noch offen für Zuhörer, die gerne auch mal ihre Meinung zu dem einen oder anderen Spiel geben wollen. Meldet euch über Instagram, Kanäle sind bekannt und hoffentlich hören wir uns.
@Florian Plettenberg.
Alles klar.
Ciao, Jungs, schöne Woche. Ciao.
Tschüss. Ciao.